Danke dir dafür, Jesus. Amen. Amen. Hey, wunderschönen guten Morgen auch von mir. Mein Name ist Kevin. Ich darf einer der Pastoren hier sein in der Fokuskirche. Und es ist so schön, dich heute hier zu haben. Gib doch mal deinem Nachbarn High Five und sag, schön, dass du heute da bist. Ich soll ganz liebe Grüße ausrichten von Pastor Bernhard und von Febe. Sie sagen, sie vermissen euch und freuen sich schon, euch bald wiederzusehen. Ganz liebe Grüße sind heute in Gladbach. Und ich soll Grüße mitnehmen von eurer Bad Langensalzerer Family. Hey, ganz liebe Grüße von uns aus dem Osten hier schön ins schöne Rheinland. Richtig cool, gemeinsam alle zusammen unterwegs zu sein. Und ich freue mich so sehr, heute mit euch in den letzten Teil von unserer Predigtserie reinzugehen, wo wir über die vier Kelche gesprochen haben. Du schenkst voll ein. Also heute ist ja Palmsonntag und das Gute ist, wenn du jetzt nicht so der größte Fan von Palmen bist oder so, nach Palmsonntag, ein Sonntag danach, wartet das größte Fest der Christenheit. Wartet der Tag der Tage. Und ich bin so dankbar, dass es kommt. Und ich sag's immer ganz ehrlich, es ist auch der beste Tag, um Freunde mit in die Kirche einzuladen, weil alle leihen sich unseren Feiertag aus. Dann können sie auch mit uns feiern, oder? Also von daher lade ich dich voll ein. Nächste Woche, Karfreitag, starten wir mit einer Worship Night und mit dem Abendmahl, wo wir gedenken wollen, welchen Preis hat Jesus für uns gezahlt, wo wir uns erinnern wollen, was hat er getan. Aber Ostersonntag und hoffentlich mit vielen Freunden wollen wir feiern, er hat nicht nur einen Preis bezahlt, sondern das, was er versprochen hat, es ist tatsächlich wahr und es ist vollbracht. Beziehung mit Gott ist möglich, hey. Und ich glaube, wenn wir schon so einen genialen Feiertag haben, lass ihn nun mit so vielen Leuten wie möglich zusammen feiern, pack dir noch ein paar Flyer ein, lad Freunde mit ein und wir feiern Ostern gemeinsam, hey. Aber was hat Jesus da eigentlich vollbracht? Was hat er gewirkt? Und damit haben wir uns eigentlich die letzten vier Wochen so beschäftigt. Wir sind einen Sprung zurückgegangen, wir sind ins Alte Testament gegangen und haben geguckt, was hat er da eigentlich für uns errungen? Für dich, für mich, für uns als Kirche. Und wir sind durch die verschiedenen Kelche vom Passafest gegangen, weil sie sind eigentlich diese vier großen Versprechen, die der Retter tun wird, die der Retter erwirken wird für dich und für mich. Und er sitzt mit seinen Freunden, mit seinen 12 Jüngern und wahrscheinlich noch mit ein paar anderen Leuten, die mit dabei waren, so zusammen am Sederfest und feiert dieses Passafest. Sie haben die vier Kelche vor sich und sie schenken sie ein. Und er erinnert nicht nur, was Gott irgendwie tun wird. Er spricht nicht nur darüber die Hoffnung, dass da dieser Gott ist, der damals schon in Ägypten sie herausgerufen hat aus der Sklaverei. Dass nicht nur damals schon dieser Gott da war, der gesagt hat, ich befreie dich auch vom Denken der Sklaverei. Er sagt nicht nur, hey, heute wollen wir auch feiern, dass er uns berufen hat, dass er einen Plan hat, eine Rolle im Leben von seinem großen Rettungsplan, sondern in dem Moment, wo er den vierten Kelch einschenkt, den Kelch des Lobpreises, den Kelch Hallel. Oder auch wie man, daher kommt auch unser Halleluja, falls du dich immer gefragt hast, warum rufen die Christen das? Das kommt hierher. Es ist der Kelch der Vollendung, des Feierns, des Rufens, des Schreins. Hey, er hat's wirklich getan. Und so war es damals. Als erstes hat uns auch Bernhard schön vorgeführt, ich werde es jetzt hier nicht überfüllen, wurden die anderen drei eingeschenkt, des Herausführens, des Befreiens und des Erlösens. Ich verteile die mal an gute Freunde, war ja damals auch so. Daniel, du bist herausgeführt. Ebba, du bist auch befreit. David, Gott hat auch eine Berufung für dich. Aber dann kommt dieser letzte und entscheidende Kelch, den er einschenkt. Der Kelch des Lobpreises. Weil es ist alles schön und gut. Wenn du befreit wirst, wenn du rausgeführt wirst von etwas, ist es alles schön und gut, aber du musst auch irgendwo hingeführt werden. Und der letzte Kelch, und deswegen ist er ein Kelch des Lobpreises, das ist der Kelch der Annahme. Das ist der Kelch, ihr seid nicht mehr Sklaven in Ägypten, ich befreie euch auch vom Sklavendenken, ich habe eine Berufung für euch, aber ihr gehört jetzt nicht mehr Ägypten, ihr gehört mir. Das ist, was er sagt, das ist, was vollbracht worden ist. Karfreitag ist im Endeffekt alle drei Kelche, an die wir uns erinnern. Ostern ist dieser Lobpreiskelch. Dieser Kelch, wo wir sagen, es ist vollbracht. ich bin befreit, aber ich gehöre auch zu jemandem, und zwar zu Gott persönlich. Zum Wohl, Männer. Und da wollen wir reinschauen. Was bedeutet es, dass Gott annimmt? Dass Gott sagt, du bist nicht mehr länger Sklave, sondern vielmehr Kind, Sohn oder Tochter Gottes. Und ich lese dir nochmal die Verse vor, um die es die letzten 4 Wochen sich so gedreht hat. 2. Mose, 1. Teil der Bibel, Kapitel 6 bis Vers 6 bis 7. Richte deshalb den Israeliten, richte ihn deshalb aus. Ich bin der Herr Jahwe. Ich werde euch aus der Sklaverei in Ägypten herausführen und aus der Zwangsarbeit befreien. Ich werde euch mit großer Macht erlösen und die Ägypter hart bestrafen. Ich werde euch als mein Volk annehmen und ich werde euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich Jahwe, der Herr bin, euer Gott, der euch aus Ägypten befreit hat. In dem Moment, wo sie Passa feierten mit Jesus zusammen, er mit seinen Jüngern, sagte er aus, es ist nichts mehr, woran wir uns erinnern oder darauf, was wir hoffen. Mit mir wird genau das passieren. Die größte Begrenzung, die größte Grenze wird niedergerissen, die Grenze zwischen dir und Gott. Mit dem, was ich tue, wird Annahme möglich. Herausgerettet aus der Sünde und hineingestellt in seine Familie. Und ich liebe deswegen das Wort Kirche. Es gibt ja manchmal so einen kleinen Kampf zwischen Gemeinde und Kirche, sind beide toll. Aber ich liebe das Wort Kirche, weil Kirche bedeutet genau das. Das sind die, die dem Herrn gehören, die zu Gott gehören, die ihm zugehörigen. Hey, darf ich dir etwas sagen? Wenn du Jesus angenommen hast, Teil dieser Kirche bist, du gehörst zu niemandem Geringeren als Gott höchstpersönlich. Du bist sein Anhang. Der Name an der Tür und so. Nein, aber du gehörst ihm, das bedeutet Kirche. Wir sind Gottes Volk. Jesus hat überwunden alles, was es an Grenzen gibt. Die größten Begrenzungen der Sünde hat er abgeräumt. Seine Annahme, die beweist eine ganz besondere Verbundenheit. Seine Annahme macht eine Begegnung möglich, die es so niemals je zuvor gab. Seine Annahme schafft Beziehungen, die vollkommen von Liebe geprägt sind. Und ich möchte heute mit dir 3 Dinge anschauen, was diese Annahme bewirkt. Ich glaube, es ist eine Annahme, die Grenzen der Sünde niederreißt. Und wir wollen uns 3 Dinge anschauen, was Sünde und Tod, was der Teufel persönlich begrenzt hat, getrennt hat und was Jesus mit Ostern zusammengebracht hat. Dass es gemeinsam mit den damaligen ersten Jüngern im Endeffekt genau das passiert, dass wir nur rufen können, Hallel, Jura, ich preise dich, es ist vollbracht. Der Kelch der Vollendung. Und die erste Grenze, die niedergerissen wurde, war die Grenze zwischen Gott und seinen Menschen. Die Grenze zwischen Gott und seinen Menschen. Was spannend war, die Israeliten riefen ja zu einem Gott, den sie eigentlich nicht wirklich gekannt haben. Ihre Stammesväter haben ihn mal irgendwie erlebt. Er ist ihnen auch begegnet. Und sie nannten ihn immer wieder, er hat sich auch vorgestellt als El Shaddai, der Allmächtige, der Schöpfer. Und sie hatten aber eigentlich irgendwie nur so von Legenden gehört. Er ist der Stammesmutter, die unfruchtbar ein Kind geschenkt hat. Er ist der die Welt geschaffen hat. Er ist der sich um unseren Stammesvater Abraham gekümmert hat. Er ist der aus uns mal ein Volk machen möchte, aus dem, er hat uns auch ein Versprechen gegeben, davon haben wir gehört, dass aus unserem Volk alle Völker gesegnet werden sollen. Aber es ist ein bisschen weiter weg. Und was jetzt passiert, er kommt seinem Volk näher. Und ich glaube zutiefst, dass in Ostern, in Christus, Jesus, Gott selbst, dem Volk ultimativ nahe kam. Und ich möchte mir mit dir ein bisschen den Kontext angucken, aus dem wir die Verse haben, die wir die letzten Wochen gelesen haben. Und deswegen möchte ich mit dir in den Vers 1 springen. Also im Endeffekt musst du nur ein paar Zentimeter hochrutschen mit den Augen und dann liest du Folgendes. Ich werde ihn mit einer mächtigen Hand zwingen, also den Pharao, die Israeliten ziehen zu lassen. Ja, wenn ich ihn mit meiner mächtigen Hand zwinge, wird ich sie sogar aus seinem Land verjagen. Und Gott fuhr fort, ich bin der Herr, Jahwe. Ich bin Abraham, Isaak und Jakob als der allmächtige Gott, als El Shaddai erschienen. Aber unter meinem Namen Herr, Jahwe, habe ich mich ihnen nicht zu kennen ergeben. Und dann fängt dieses Volk zu diesem El Shaddai, dem allmächtigen Gott, an zu rufen, den, von dem sie gehört haben. Und es passieren zwei Dinge. Er hört ihr Schreien und er erinnert sich an sein Versprechen. Und was er jetzt sagt, auch danach, ist: Ich möchte sie herausrufen, ich möchte sie annehmen als mein Volk und sie sollen mich erkennen als Jahwe, ihr Gott. El Shaddai ist der Allmächtige. Und so geht es vielen Menschen, glaube ich, heutzutage. Sie haben schon mal von Gott gehört und ganz ehrlich, wenn sie so ein bisschen weiterdenken, merken sie, dass alles aus Zufall ist, kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht gibt es da irgendwie eine allmächtige, übernatürliche Kraft. Aber im Endeffekt kennen sie diese allmächtige Kraft nicht. Ähnlich ging es dem Volk. Und was er sagt, was jetzt vollbracht ist: Ich möchte mich ihnen ganz persönlich, ganz neu vorstellen. Ihr sollt mich kennenlernen als Jahwe, der Gott, ich bin, der ich bin. Und wenn du rausfinden willst, wie jemand ist, dann musst du ihn kennen. Und er kommt seinem Volk nahe, so nahe, wie er nur kommen kann. Und es ist dasselbe, was er heute Morgen, glaube ich, mit dir und mir vorhat. Es ist dasselbe, was er tun möchte durch uns als Kirche. Er möchte Menschen nahe kommen. Es ist eine Sache, ich bin am theologischen Seminar gewesen und habe da studiert in Erzhausen. Und da gibt es so etwas, das ist ja eine Tradition, da lernt man sich kennen. Da lernt man, was es heißt, dass der halt so ist, wie er ist. Ich bin, der ich bin. Nämlich, man wohnt mit zwei anderen Leuten in einem Zimmer. Und es ist immer spannend für mich, wenn ich dann Leute, mit denen ich vorher zusammen gewohnt habe, wenn Leute dann sagen: Ja, kennst du meinen Pastor so und so? Und ich denke mir, ich habe ihn nicht nur aus der Ferne kennengelernt. Ich weiß, wie er schnarcht, ich weiß, wie er sich die Zähne putzt, ich weiß, wann er aufsteht, welche Geräusche er beim Essen macht. Ich kenne ihn, ich weiß, wer er ist. Und genau dasselbe macht eigentlich Gott deutlich. Er sagt: Ich möchte, dass du mich so kennenlernst. Ich möchte dir so nahe kommen, damit du am Ende sagst: Ja, ich bin, der ich bin. Das ist er. So ist mein Gott. So liebevoll, so barmherzig, so gütig, so heilig, so allmächtig. Ja, so, ja, genau so ist er. Das ist es, was er niederreißt mit dem Kelch. Du kannst das Bild weiterspinnen. Das ist das, was Ehepaare haben. So, man sagt ja sogar nach mehreren Jahren, sie ähneln sich, ähnlich auch wie gute Hundebesitzer. Es ist dasselbe mit den Kindern. Wenn dann irgendwie ich stelle es mir so krass vor, wenn meine Tochter dann heiratet und sie kommt dann vor zum Altar und ey, ich kenne sie. Ich weiß, wer da vorgeht. Nicht nur die wunderschöne Tochter in dem tollen Kleid, sondern ich weiß, wer der Mensch da drin ist, weil wir jahrelang zusammen gelebt haben. Das ist die Intimität, die Jesus wollte für jeden Einzelnen von uns. Das ist die Art und Weise, wie er dir und mir nahe kommen möchte. Und deswegen heißt dieser Kelch auch Hallel, Lobpreis. Weil es gibt nichts Besseres, als Gott so hautnah und brandnah kennenzulernen. Das ist der Grund, warum Gott gesagt hat: Ich möchte diesen Menschen so verrückt, es ist so Wahnsinn, ich möchte Menschen so nah sein, wie kann ich ihm am allernächsten sein? Ich werde selber Mensch. Ich komme so nah ran, wie ich nur kann. Er geht sogar noch weiter und er sagt: Wie kann ich ihm noch näher sein? Und er sendet seinen Geist aus und lebt in uns. Es ist der Gott, der wirklich Beziehung möchte, der uns unfassbar nahe kommt. Und was er aussagt, sein Volk: Es gibt einen Ort, wo man ihn wirklich kennenlernen kann, wo man nicht nur von dem Allmächtigen hört, sondern wo man ihn spürt, wo man ihn erlebt, da, wo sein Volk ihn anbetet. Ich darf dir verraten, du bist am besten Ort, wenn du auf der Reise bist, Gott kennenzulernen persönlich, wo du sein kannst. Es ist nämlich seine Kirche. Er sagt: Es ist mein Volk, wo ich ganz nahe komme. Also wenn du Gott kennenlernen willst, hey, das Beste, was du tun kannst, hast du heute schon mal gemacht. Du sitzt hier. Es ist der Ort, wo er sich offenbart. Und das ist die zweite Grenze, die ich mir mit dir ein bisschen anschauen möchte. Nämlich, er überwindet die Grenzen zwischen den unterschiedlichsten Menschen. Seine Annahme macht aus so verrückt unterschiedlichen Menschen, wie sie nur sein könnten, eine grenzenlose Familie. Hey, heute auch an alle, die im Livestream sind: Ich möchte mit euch ein bisschen reingehen in ein Bild, was ich liebe für Kirche, was ich liebe, was es heißt, dass sein Volk angenommen ist. Und ich möchte auch ein bisschen mit uns über einen Vers reden, ich glaube, der oft fehl- und missinterpretiert wird, so ein bisschen aus unserer modernen, individualistisch-westlichen Welt. Und ich würde euch da super gerne mit reinnehmen und wir wollen uns einen Text angucken, der ist wirklich Hallel, der ist Lobpreis. So. Also der ist mehr ausrastend, als ich gestern über die deutsche Nationalmannschaft ausgerastet bin, vor Freude. Es ist Paulus, sein Text, den er schreibt, wo er er zündet ein Feuerwerk, was Kirche ist, okay? Er zeigt, warum sie so besonders ist, warum sie ein Ort ist, für den es kaum Wörter gibt. Er ringt förmlich um Bilder, um Wörter, um zu beschreiben, wie verliebt er eigentlich in Gottes Idee von Kirche ist. Und ich habe das Feuerwerk bewusst vorher abgezündet, weil wir uns einen langen Text angucken. Und wir werden ein bisschen rumnörden. Aber glaub mir, bleib dran, weil es lohnt sich so sehr, um zu verstehen, warum es so viel Sinn macht, hier zu sitzen. Okay, wir gehen in den zweiten Teil der Bibel, in den Epheserbrief. Einer meiner Lieblingsbriefe. Wir gehen ins Kapitel 2, in Vers 10, den kennen viele. Der ist auch in vielen guten christlichen Familien irgendwo an der Wand. Und der ist ein bisschen missinterpretiert. Und er wird danach in den nächsten Versen ausgelegt. Und ich möchte mir ihn mit dir im Kontext anschauen. Also, Epheser 2, 10 bis 22 diesmal. Denn wir sind Gottes Meisterstück. Wir sind sein Poema, sein Gebilde. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Vergesst nicht, dass ihr, die ihr keine Juden seid, aufgrund eurer Herkunft Außenstehende wart. Unbeschnittene nannten euch die Juden, die das äußere Zeichen der Beschneidung tragen. Damals lebtet ihr getrennt von Christus. Ihr wart vom Volk Gottes, Israel, ausgeschlossen. Und ihr wusstet nichts von den Versprechen, die er ihm gegeben hatte. Euer Leben in dieser Welt war ohne Gott und ohne Hoffnung. Aber nun gehört ihr Christus Jesus. Ihr wart fern von Gott, doch nun seid ihr ihm nahe durch das Blut seines Sohnes. Denn Christus selbst brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus allen anderen Völkern, indem er sie zu einem einzigen Volk vereinte. Er hat die Mauer der Feindschaft, die uns früher trennte, niedergerissen. Durch seinen Tod hat er dem Gesetz mit seinen Geboten und Verordnungen ein Ende bereitet und dadurch Frieden gestiftet, indem er beide in sich zu einem einzigen Menschen schuf. Er hat sie in einem Leib vereint und durch das Kreuz mit Gott versöhnt, sodass die Feindschaft ein Ende fand. Er ist gekommen und brachte die Botschaft des Friedens zu euch, die ihr fern von ihm wart, und den Juden, die ihm nahe waren. Durch das, was Christus für uns getan hat, können wir jetzt alle, ob wir Juden sind oder nicht, in einem Geist zum Vater kommen. Deshalb seid ihr nicht mehr länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist, mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch Christus, den Eckstein, werdet auch ihr eingefügt und zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Amen. Wir haben es geschafft. Erfolgreich, super. Was hier passiert ist, er zeigt auf, warum man merkt, was passiert, wenn der Gott, den die Sünde nicht mehr trennen und halten kann, nahe kommt. Er vereint. Er vereint mit sich, aber er vereint Menschen. Und Epheser 2, Vers 10, viele kennen ihn auch, Poema, das Wort ist total beliebt. Und dann gibt es auch Songs, die total toll sind, die so gehen, Poema, du nennst mich dein Meisterstück. Aber das ist eigentlich nicht, was hier steht, wenn wir ehrlich sind. Also dort steht, wir sind Gottes Meisterstück. Wir sind Gottes Meisterstück. Ja, du bist einzigartig. Wenn du heute Morgen in den Spiegel geschaut hast und dachtest, wow, das sieht gut aus. Stimmt, hat sich ja auch der allmächtige Gott ausgedacht und erdacht. Aber ein Meisterstück ist, wenn diese einzigartigen Menschen vereint und in Eintracht und Frieden zusammenleben. Dieses Wort Poema wurde in der damaligen Antike für die Weltwunder benutzt. Die größten Erbauungen der Menschen. Und in Ephesus gab es so ein Weltwunder. Ich habe dir das mitgebracht, mal so ein Bild. Das ist der Tempel von der Artemis. Und dafür war auch Ephesus bekannt. Und Paulus klaut sich dieses Bild. Man hat eigentlich im Endeffekt gesagt, du musst nach Ephesus kommen, weil da steht eine der größten Errungenschaften der Menschheitsgeschichte. Und Paulus sagt, okay, und wenn du die größte Errungenschaft, das größte und tollste Gebäude, Gebilde sehen willst, was der allmächtige Gott geschaffen hat, dann geh in seine Kirche. Dann komm in die Kirche. Gottes Weltwunder, das ist sein Volk. Gottes Weltwunder, das sind wir, seine Kirche. Der Ort, wo Menschen, die niemals zusammenkommen würden, zu einer Familie werden. Er sagt, hey, wenn du mich kennenlernen willst, dann geh zu dieser Kirche. Und damit meint er kein Gebäude wie den Tempel von der Artemis, sondern er meint die Menschen, die die Kirche sind. Wie abgefahren ist dieser Gedanke? Gott sagt, hey, wenn du wissen willst, wie ich bin, dann geh zu meinen Christen. Wenn du wissen willst, wie ich Liebe und Nähe lebe, dann schau dir an, wie die miteinander leben. Es ist so abgefahren und ich freue mich so sehr darüber, denn es verändert so viel. Ja, du bist gerettet alleine, aber du wurdest hineingerettet in eine Familie. Es ist ein Wir, was dich mitdenkt. Und das Wir macht das große Wunder. Es ist der Beweis, dass Gottes Liebe keine Grenzen hat. Dass Gottes Liebe die größte Feindschaft überwinden kann. Und hey, schau dich mal hier um. Es ist nicht abgefahren, oder? Ich persönlich glaube, diese Art von Menschen, kannst du dich wirklich mal rumschauen, die würde so niemals in der Konstellation irgendwo zusammenkommen. Würde nicht funktionieren. Aber das ist, was ein Weltwunder ausmacht. Hier sind Leute mit in unterschiedlichem Alter, Geschlecht, Wohlstand, Hautfarbe, Ethnie. Und jetzt gehen wir sogar noch einen Schritt weiter, der absolut verrückt ist. Sogar Ost- und Westdeutschland kommt zusammen. Ich weiß nicht, aber das ist ein Weltwunder. Letzte Woche höre ich noch Rheinländer. Yes, come on. Letzte Woche höre ich noch Rheinländer im Kölner Stadion singen, wir hassen Ostdeutschland. Und ich muss leider sagen, wir Ostdeutschen sind auch nicht besser, wenn du manchmal die Leute über die Westdeutschen reden hörst. Und dann komme ich eine Woche später hier in diese Kirche und was machen wir? Wir versuchen ein Volk, eine Familie zu sein. Wie verrückt. Wir rufen nicht, wir hassen Ostdeutschland, wir rufen nicht, wir hassen Westdeutschland, sondern wir rufen, ich liebe meine Geschwister im Osten, ich liebe meine Geschwister im Westen. Es ist das Weltwunder, was Gott schafft. Gottes Liebe verbindet, Gottes Liebe bricht Feindschaften. Wenn er nahe kommt und seine Liebe auf dich und mich überschwappt, dann passieren die größten Dinge. Dann passiert wahrhaftig ein Poema. Wenn Individualisten, Leute, die sich nur um sich selbst kümmern, Egoisten, und ich sag's mal ganz klar, so wie du und ich, sagen, ich möchte Teil von einer Familie sein, dann muss ein allmächtiger Gott, ein allmächtiger Schöpfer da seine Finger dahinter haben. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Es ist diese Liebe, der Lobpreisausruf, die über jede erdenkliche Grenze hinausgeht. Ich möchte dich in ein echtes Weltwunder mit hineinnehmen, aus dem wir kommen als Kirche. Ich möchte dich mitnehmen in den Anfang des 20. Jahrhunderts. Ich möchte dich mitnehmen nach L.A. Und das Verrückte ist, von diesem Wunder ist nur noch ein Straßenschild übrig, weil das Wunder niemals ein Gebäude war, sondern Menschen, die in alle Welt zogen. Ich möchte dich mitnehmen an der Entstehung der Pfingstkirche. L.A. Dort war ein afroamerikanischer Prediger, der erzählte, dass Gott heute noch Wunder tut. Menschen wurden geheilt, Menschen wurden berührt, Menschen wurden verändert, Menschen empfingen Geistesgaben, also Gottes übernatürliches Wirken. Aber ich habe einen Zeitungsbericht vom Freund von mir aus L.A. bekommen damals, wo ich dort eine Zeit lang gelebt habe. Und was ihn beeindruckt hat, waren gar nicht die Wunder und Zeichen. Und ähnlich war es in diesem Zeitungsartikel. Was die Menschen beeindruckte, war die Harmonie, mit dem Weiße und Schwarze zusammen gemeinsam einen Gott anbeteten. Eines der größten Zeichen, dass Gott wirklich existiert, war für die Menschen in L.A., dass Menschen, die miteinander in Feindschaft sind, nun zu einer Familie wurden. Das ist die Annahme, von der dieser vierte Kelch berichtet. An eurer Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass ihr zu mir gehört. Ich sag's euch nochmal, aus selbstverliebten Egoisten wie mir und dir wird Gottes Familie. Das dritte und letzte ist ziemlich stark, was passiert, wenn so eine Familie entsteht, die einen Gott nicht nur aus der Ferne, sondern persönlich kennt. Die wird verrückt, weil sie merkt, dass Gottes Liebe keine Grenzen hat. Weil sie merkt, dass diesem Gott nichts unmöglich ist. Weil sie merkt, dass dieser Gott die verrücktesten Wege nimmt, um Feindschaft zu überwinden. Es ist eine Annahme, die die Grenzen zwischen Gottes Kirche, seinem Volk und der Welt durch Liebe überwindet. In dem Vers, Epheser 2, Vers 10, wir denken uns alle mit, es geht nicht um dich, es geht um uns. Sein Werk heißt es, wir sind neu geschaffen zu guten Werken, die er vorbereitet hat. Das war das Versprechen, von dem die Israeliten damals schon irgendwie mal gehört hatten. was sie von dem Stammesvater überliefert bekommen haben. Dieser El Shaddai erzählt davon, dass wir, dieses kleine Volk, mal ein Segen sein werden für alle Völker. Und wenn wir ehrlich sind, ist Wahnsinn, was daraus entstanden ist, oder? Heute werden wir im Volk nicht nur, also wir als Heiden, wir als Westdeutsche, wir als Ostdeutsche, Rheinländer, Thüringer, wir werden mitgedacht, da wo wir vertrauen, dass er diese Annahme bewirkt hat. Und das zu wissen, führt uns dazu, zu lieben, und zwar bedingungslos und auch ein bisschen verrückt. Ich weiß noch, ich habe davor eine Kirche in Erfurt gegründet, und wir haben gesagt, wir wollen unsere Stadt lieben. Wir wollen keine Kirche sein in einer Stadt, sondern wir wollen eine Kirche sein für die Stadt. Ich glaube zutiefst, eine angenommene Kirche ist eine Kirche der Sichtbarkeit. Eine angenommene Kirche ist eine Kirche, die in der Stadt sichtbar wird. Und wir haben überlegt mit den Bürgermeistern, was können wir machen? Und wir hatten einen coolen Zoo in Erfurt, aber der war immer super dreckig. Und dann haben wir einen Gottesdienst sonntags ausfallen lassen, in der Form, wie wir es hier tun. Und wir haben Gottesdiensten mit unseren Händen gemacht. Und wir sind dorthin, wir haben mit der Stadt organisiert, Müllcontainer zu bekommen und haben einfach angefangen, diesen Zoo aufzuräumen und den Parkplatz davor. Und es ist ein Stadtviertel, es ist geprägt von Platten, es ist bei uns die höchste Kriminalität, fast 60% der Leute wachsen mit nur einem Elternteil auf und. Und wir fingen da an, einfach aufzuräumen, eine gute Zeit zu haben. Ja, gute Musik lief auch dabei, gutes Essen und vor allem guten Kaffee gab es auch. Und dort gab es eine Stadtteilbürgermeisterin, sehr links, sehr krass drauf. Und sie hat Christen auf den Tod nicht leiden können. Sie hat sie gehasst. Und sie war so, hat Leute angerufen, hat gesagt, wir müssen was tun, weil jetzt tun die Christen was. Und dann hat sie ein paar Freunde zusammengepackt und dann kamen sie auch mit Müllbeuteln und haben gesagt, wir können das den Christen nicht überlassen. Wo sie mit nicht gerechnet hat, war, dass sie gesagt hat, oder wir machen es einfach zusammen. Oh, das war schwierig. Du merkst es in ihren Augen. Sie konnte sich aber keine Blöße geben, hat dann gesagt, ja komm, dann machen wir das gemeinsam. Und sie war in meinem Team mit eingeteilt und wir hatten einfach wirklich eine gute Zeit. Und irgendwann sagte sie Folgendes, ich habe es in meinem Tagebuch damals aufgeschrieben. Ich hasse euch Christen. Noch viel mehr hasse ich euren erfundenen Christus und eure Religion. Aber wenn ich euch so anschaue, liebe ich, was ihr für meinen Stadtteil tut. Das ist die Kraft der Liebe Gottes, der Annahme, die jede Grenze überwindet. Ich glaube, Liebe ist das Markenzeichen von Gottes Kirche. Nicht aufgesetzt, nicht als Promotion, sondern weil sie erfahren wurde, weil der El Shaddai zu Yahweh wurde, weil Gott Mensch wurde und als Jesus dir so nah wie möglich kam, weil Gott gesagt hat, da, wo du an mich glaubst, ziehe ich in dein Herz. Und wir seine Liebe spüren, Tag für Tag, Sekunde für Sekunde, dass sie anfängt, von uns überzulaufen. Erst in die Kirche und sie vereint, was miteinander in Feindschaft lebte. Und dann sprudelt sie hinaus in unsere Städte. Und das war schon immer so. Das ist, wie die Kirche wuchs damals. Sie hatte nicht die krasse Chance, wie wir, attraktive Gottesdienste zu machen in der Form, aber sie war so attraktiv in ihrem Lebenswandel. Hey, und ich sag immer, warum das eine lassen und das andere tun? Wir können ja beides haben. Wir können richtig gut Gott feiern, weil er ist der Allmächtige und wir sollten ihm alle Ehre geben. Aber unser Lebensstil sollte auch ein Qualitätszeichen seiner Liebe sein. Und Amen. Hey, und zum Schluss, ich möchte zwei Texte vorlesen. Ich liebe die Kirchengeschichte. Wir müssen wissen, auf welchen Wurzeln wir stehen, auf welchen Schultern, wo wir herkommen. Und ich bin Apologet aus Leidenschaft. Das heißt, ich liebe es, den Glauben zu verteidigen, weil ich damals als Atheist der größte Gegner vom Glauben gefühlt war. Und er einfach für mich Sinn macht. Und ich möchte dir was vorlesen aus ein Zitat aus dem ersten apologetischen Schreiben. Aus dem ersten Menschen, der gesagt hat, ich verteidige meinen Glauben. Es war so, nach dem ersten Jahrhundert, die Christenheit war verfolgt, weil sie anders war. Und man hat versucht, wirklich alles, was man konnte, gegen sie zu tun. Und dort gab es einen mutigen Mann, naja, so halbmutig, weil es ist nie bekannt, ob er es wirklich war, aber man munkelt, es war Quadratus, krasser Name, ein Kirchenvater, ein Leiter einer größeren Kirche. Und er hat einen Brief geschrieben und man vermutet, er hat ihn an den Kaiser höchstpersönlich geschrieben. Und er wollte erklären, warum es keinen Sinn macht, uns Christen zu verfolgen und wer wir eigentlich sind. Und das sind die Verse, die ich jetzt vorlesen möchte. Aus dem Brief von Diogenes. Die Christen unterscheiden sich von anderen Menschen weder dadurch, dass sie in einem bestimmten Land leben, noch durch ihre Sprache oder ihre Sitten. Was sie von ihrer Umwelt aber radikal abhebt, ist ihre Lebensausrichtung. Sie wohnen in ihrer jeweiligen Heimat, aber wie Ausländer. Sie nehmen an allem teil wie Bürger ihrer Stadt und bleiben doch Fremde. Jedes fremde Land ist ihnen Heimat und jede Heimat ist ihnen fremd. Sie heiraten wie alle anderen, sie zeugen und gebären Kinder, aber nehmen ihre Verantwortung für sie auch wirklich wahr. Sie teilen alle Dinge des täglichen Lebens, aber nicht das Bett außer mit ihrem Ehepartner. Sie leben in der Welt, passen sich der Welt nicht an. Sie leben auf der Erde, sind aber Bürger des Himmels. Sie gehorchen den geltenden Gesetzen und tun oft sogar mehr, als von ihnen verlangt ist. Sie tun alles, allen Gutes und werden doch verfolgt. Man kann ihnen nichts vorwerfen und sie werden dennoch verurteilt. Sie werden getötet und kommen zu neuem Leben. Sie sind arm und machen viele reich. Man verfolgt sie und sie werden doch von Tag zu Tag mehr. Was die Seele für den Leib ist, das sind die Christen für die Welt. Wie die Seele den ganzen Körper belebt, so leben und beleben die Christen in allen Städten und der Welt. Es ist diese Annahme, wenn wir von diesem Gott gepackt werden. Und ich freue mich schon zu sehen, was diese Annahme, nicht nur mit unserer Kirche, okay? Wir sind einer von vielen Playern sozusagen. Aber was die Kirche, die erfüllt ist und sich angenommen weiß von Gott, was sie ausrichten wird in diesem Land. Mit voller Liebe ihren Städten Gutes tun. Wir unseren Teil als Fokuskirche beitragen. Ob das hier ist in Düsseldorf, in München-Gladbach und auch in Bad Langensalza. Es ist etwas, was alles verändert. Und ich möchte dir noch einen kleinen, aufgrund dessen hat ein anderer Apologet ein paar Jahre später noch einen Satz geschrieben, der mein Herz zu Tränen berührt hat. Eure Philosophen sprechen viel über Mitmenschlichkeit. Wir reden wenig und dennoch lieben wir uns gegenseitig. Denn der Hass ist uns fremd. Darum nennen wir einander Brüder. Eure Weisen machen viele Worte über die Liebe, doch es ist unsere Liebe, welche die Hundegassen plündert. Die Hundegassen, das waren Orte im Römischen Reich, wo man erst Hunde ausgesetzt hat und andere Tiere. Und dort hat man dann die Kinder, die man nicht haben wollte, für die man keine Verantwortung übernehmen wollte, hat man hingebracht. Oftmals Mädels, dass sie dort sterben und dann von den Tieren gegessen werden. Und die Christen haben das mitbekommen und was sie getan haben, es war eine so große Liebe, obwohl sie wenig hatten. Sie haben angefangen, in diese Hundegassen zu gehen und die Kinder aufzunehmen. Sie haben sie in die Familie aufgenommen, richtige, wahre Annahme. So weit, dass das Ich des Zeichen nicht nur ein Versteckzeichen wurde, sondern ein Zeichen der Annahme. Überall, wo ein Ich des Fisch an den Häusern waren, wussten die Menschen im Römischen Reich, wenn ich keine Verantwortung für mein Kind übernehmen kann, muss ich es nicht in die Hundegasse bringen, sondern ich kann es in die Hände der Christen geben. Hey, was wäre, wenn wir so eine Kirche wieder werden? Eine Kirche, deren Liebe keine Grenzen kennt. Und jeder von uns hat seinen Platz darin, ob das Sonntag ist, ob das im Alltag ist. Und ich möchte dich heute einfach echt ermutigen. Das Erste, auch wenn du im Livestream dabei bist, hey, du hast hier eine Familie. Christsein war niemals für dich allein gedacht. Wenn du denkst, dass du nirgendwo dazugehörst, wenn du denkst, du passt nirgendwo rein, dann bist du hier genau richtig. Ich möchte dich ermutigen, den Platz in der Familie einzunehmen. Und das andere, ich möchte dich ermutigen, lass die Liebe Gottes aus deinem Herzen überlaufen. Sie sollte nicht an diesem Platz Sonntag für Sonntag bleiben. Sie sollte hineinfließen. Hey, wir haben wunderbare Teams hier in der Kirche, aber du hast auch ein wunderbares Leben, dessen Bibel, dessen Pastor das Leben der Menschen nie erreichen wird. Aber Gott hat dich dorthin gestellt, damit die Liebe Gottes, des grenzenlosen Gottes, von deinem Herz zu ihm überläuft. Ich möchte uns einladen, alle kurz nochmal gemeinsam aufzustehen. Und ich weiß nicht, wie du heute hergekommen bist, von wem du vielleicht mitgeschleppt wurdest, wessen Leben dich positiv wirklich irritiert hat und gesagt hast, ich muss mir das selber mal angucken. Aber heute bist du hier und ich glaube, es ist kein Zufall. Ich glaube, dass der Gott, von dem du mal gehört hast, der Allmächtige, heute dein persönlicher Gott werden möchte. Dass der Gott, von dem andere berichten, dir heute persönlich zeigen möchte, ich habe eine Freundschaft mit dir und ich würde dir gerne zeigen, wer ich bin. Ich will, dass du mich kennst. Und es ist so einfach er ist, ein Gebet weit von dir entfernt. Da, wo wir sagen, hier bin ich, vergib mir meine Schuld. Hier bin ich, alles, was mich von dir trennt, nimm es weg. Ich glaube daran, dass dein Tod und deine Auferstehung alles genommen hat, damit ich angenommen sein darf von dir. Ich möchte heute dein Kind werden. Und wenn du diese Freundschaft noch nicht hast, hey, dann lade ich uns ein, lass uns alle unsere Augen schließen. Keiner schaut nach rechts oder links. Das ist ein nahbarer Moment, wo der Allmächtige zum nahbaren Gott wird. Der Unfassbare sich von dir fassbar machen möchte. Und du kannst einfach deine Hand heben, ich werde von drei runterzählen. Und wenn du diese ewige Freundschaft noch nicht geschlossen hast, dann heb deine Hand als Zeichen, nicht nur für mich, sondern zu diesem Gott. Ich möchte dich persönlich kennenlernen. Ich möchte dein Kind werden. Drei, hey, Gott liebt dich von ganzem Herzen. Zwei, er hat einen Platz in seinem Haus für dich. Eins, gib deine Hand, wenn du sein Geschenk der Gnade und Annahme annehmen möchtest. Dankeschön. Hey, danke. Alright, ihr könnt gerne die Augen wieder öffnen. Lass uns den Leuten einen großen Applaus geben. Das ist echt ein Hallel, das ist ein Lobpreis. Es gibt nichts Besseres, als wenn die Grenze des Todes zwischen Gott und Menschen überwunden wird. Und wir wollen gemeinsam das Gebet beten, wo wir die Entscheidung festmachen, ab heute gehöre ich zu dir. Und wir wollen unterstützen als gemeinsam, als ganze Kirche und dieses Gebet mit dir mitbeten. Es wird hier auf dem Screen eingeblendet sein. Und lass uns zusammen beten. Jesus,
ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich erinnerst. Du bist gekommen, mich von allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Du bist für mich gestorben und aufgestanden. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich für dich wirklich frei bin und dein Leben
Amen, amen.